HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Bedrohung durch ballistische Rakete Richtung Hawaii. Sofort Schutzraum aufsuchen. Dies ist keine Übung.
People were running around, driving 100 miles an hour. People were yelling at each other to get off the side of the road, to seek shelter. And we didn't know, nobody knew what was going on.
Es ist ein Grund zur Panik. Es ist ein
Grund. Los, Panik!
Es ist ein Grund zur Panik.
Die Vereinigten Staaten werden nie in der Lage sein, einen Krieg gegen mich und unser Land zu beginnen. Die gesamten USA liegen in der Reichweite unserer Atomwaffen.
Die Weltvernichtungsmaschine ist so konstruiert, dass sie automatisch detoniert.
Aber Sie können doch diese Explosion verhindern.
Nein, schon beim geringsten Versuch, sie zu entschärfen, würde automatisch die Explosion erfolgen.
We will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime.
We are concerned that the president of the United States is so unstable.
Wir sind besorgt, dass der US-Präsident psychisch so labil ist, dass er einen Atomangriff befehlen könnte, der nicht dem nationalen Sicherheitsinteresse Amerikas entspricht.
Bevor ich auf meinem Computer etwas Dummes anrichte, werde ich in der Regel von einer kleinen Schriftbox gefragt, wollen Sie das wirklich löschen? Und dann drücke ich schon mal vor lauter Eile so schnell auf Ja, dass die Arbeit von 2 Stunden weg ist. So ähnlich ist es wohl auch einem Mitarbeiter der Katastrophenschutzbehörde in Hawaii passiert. Denn der drückte offenbar aus Versehen auf Raketenalarm auslösen und bestätigte den Befehl dann auch noch auf Nachfrage. Dieser falsche Alarm verbreitete sich dann schnell über eine Katastrophenwarn-App auf zahlreiche Mobiltelefone. Die Menschen liefen in Panik in Verstecke oder schenkten sich resigniert ein letztes Glas Whisky ein. Erst 38 Minuten später gab es allgemeine Entwarnung. So einfach geht das? Und warum hat es so lange gedauert bis zur Entwarnung? In 38 Minuten könnte doch jemand auf die Idee kommen, einen Gegenangriff einzuleiten. Wenn sich mit dem ersten Fehler weitere Fehlinformationen oder Panikreaktionen unglücklich verketten, könnte ein Fehlalarm womöglich dafür sorgen, dass ein echter Alarm nötig ist. Inzwischen wissen wir zwar, dass Präsident Trump keinen Knopf hat, mit dem er einfach so Atomkriege auslösen kann. Kim Jong-un wahrscheinlich auch nicht. Aber vielleicht droht die eigentliche Gefahr dennoch von den Knöpfen. Und zwar von denen, die uns warnen sollen. Sie hören HR2 der Tag heute unter der Überschrift Krieg der Knöpfe, was ein Fehlalarm auslösen kann. Und da berichtet Nicole Markwald zunächst noch einmal, wie sich das in Hawaii genau abgespielt hat.
Samstagmorgen 8.07 Uhr. Auf allen Mobiltelefonen in Hawaii leuchtet eine Notfall-SMS auf. 1,4 Millionen Menschen und tausende Touristen erhalten folgende Warnung. Bedrohung durch ballistische Rakete Richtung Hawaii. Sofort Schutzraum aufsuchen. Dies ist keine Übung. Auch im laufenden Fernsehprogramm wurde die Warnung eingeblendet, Panik setzte ein. Menschen suchten Schutz in ihren Badewannen, versteckten sich in Geschäften, suchten Kellerräume auf. Einige kletterten in Gullis. Dieser Augenzeuge berichtet, dass Autos die Straßen entlang rasten, Fahrer Fußgänger anschrien und aufforderten, Schutz zu suchen. Und niemand so richtig wusste, was los war.
People were running around, driving 100 miles an hour. People were yelling at each other to get off the side of the road, to seek shelter. And we didn't know, nobody knew what was going on.
Diese Touristin erzählte später dem Sender KHON2.
I'm texting my daughter.
Ich schrieb meiner Tochter eine SMS und sagte ihr, dass ich sie liebe. Es war das Verrückteste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Ich möchte so etwas nie wieder durchmachen.
I never want to have this happen again.
Auch die Polizei ist irritiert.
Man, is that legit or is that?
Moment mal, ist das echt? Fragt dieser Polizist über Funk seine Kollegen. Ja, antwortet dieser Beamte. Wir werden gerade total oft angehalten und gefragt, wo der nächste Schutzraum ist.
Yeah, 57. We're getting flagged down by a lot of people for that. Asking where the nearest shelter is.
Die Meldung kommt von der Katastrophenschutzbehörde EMA. Droht ein Tsunami, bricht ein Vulkan aus oder kündigt sich eben eine militärische Bedrohung an. Die EMA ist für die Vorbereitung und die Koordinierung aller Notfalleinsätze verantwortlich. Nach der Warnung über einen anstehenden Raketenangriff haben viele Menschen Probleme, ihre Mobiltelefone zu benutzen. Die Netze sind überlastet. Passanten auf den Straßen weinen. In den großen Hotels in Honolulu kommt die Ansage, dass die Hotelgäste in ihren Zimmern bleiben sollen. 8.10 Uhr, 3 Minuten nach der Warnung, kommt über Polizeifunk die erleichternde Nachricht.
Yeah, Central to all units, according to the state warning point, it's just a drill. Central to all units, it's just a drill.
Nur eine Übung. An alle, es ist nur eine Übung. Per Funk werden die Polizisten ermuntert, die Anwohner per Megafone darüber zu informieren. Mit anderen Worten, die Mehrheit der Hawaiianer glaubt weiterhin, dass ein Raketenangriff unmittelbar bevorsteht. 8.13 Uhr. Das Warnzentrum storniert den Warnruf und verhindert somit eine Wiederholung. Um 8.19 Uhr setzt die hawaiianische Senatorin Tulsi Gabbard einen Tweet ab und schreibt, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. Eine Minute später informiert der Katastrophenschutz per Facebook und Twitter, dass keine Gefahr besteht. 4 Minuten später wird diese Nachricht von Gouverneur David Ige per Twitter weiterverbreitet. Doch es dauert weitere 21 Minuten, bis die Entwarnung an alle Mobiltelefone, Fernseh- und Radiosender verschickt wird. Insgesamt durchlitt Hawaii 38 Minuten schiere Panik, geschürt auch durch die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea. Die Nervosität im westlichsten US-Bundesstaat ist hoch. Erst vor wenigen Wochen wurden die monatlichen Testläufe der Alarmsirenen wieder aufgenommen, die vor einem Atomangriff warnen. Zuvor hatte Nordkorea nach dem Test einer Interkontinentalrakete erklärt, das gesamte Gebiet der USA sei nun in Reichweite nordkoreanischer Atomwaffen. Im besonderen Fokus steht nun die Notfallbehörde. Wie Gouverneur David Ige erklärte, hatte ein Mitarbeiter beim Schichtwechsel aus Versehen den falschen Knopf gedrückt.
It was a procedure that occurs at the change of shift, where they go through to make sure that the system is working and an employee pushed the wrong button.
Dieser Mitarbeiter ist nun versetzt worden. Alle Tests der Warnsysteme hat die Katastrophenbehörde bis aufs Weitere ausgesetzt. Sie kündigte ebenfalls an, dass es in Zukunft mindestens 2 Mitarbeiter brauche, um eine solche Warnung loszuschicken. Außerdem soll ein neues Computerprogramm eine schnellere Stornierung von Warnungen ermöglichen.
Nun ist die Panne ausgerechnet in Hawaii passiert, wo Erinnerungen wach wurden an Pearl Harbor, den Luftangriff 1941. Die Japaner griffen damals das in Hawaii gelegene Hauptquartier der US-Pazifikflotte an. Und auch damals hieß es, das ist keine Übung. Für viele Hawaiianer absolut vorstellbar, dass auch diesmal der Ernstfall eingetreten war. Immerhin liegt die Inselkette nur 7500 Kilometer von Pyongyang entfernt, also auf 2/3 der Strecke zwischen der koreanischen Halbinsel und dem nordamerikanischen Festland. Sie ist damit viel einfacher zu treffen als, sagen wir mal, Washington oder New York. Und nach all dem Säbelrasseln und Klirren zwischen dem kleinen Raketenmann und dem geistig umnachteten senilen Amerikaner, wie sich Trump und Kim gegenseitig beschimpfen, why not? Warum sollte Nordkoreas Diktator nicht tatsächlich eine Rakete geschickt haben? Nicole Markwald in Los Angeles, wir lesen, dass in Hawaii die Angst vor einer Atombombe so groß ist wie zuletzt im Kalten Krieg und zwar schon vor dem Fehlalarm. In welcher Atmosphäre, unter welcher Anspannung hat dieser Fehlalarm Hawaii getroffen?
Na, man muss sich da eben nur vorstellen, dass es seit Dezember, also noch gar nicht seit so langer Zeit, diese 9 Warnungen gibt, die es jahrelang nicht mehr gegeben hat. Einmal im Monat erklingt da eine spezielle Sirene mit einem langen, warnenden Ton, also 1 Minute lang, und warnt vor einem Atomangriff. Und das ist das Signal für alle Hawaiianer, Schutz zu suchen. Und damit hat es ja eben nicht ganz so gut geklappt am Wochenende bei diesem Fehlalarm. Nach allem, was man hört, war einfach schiere Panik angesagt. Eine Mutter schrieb davon, wie erkläre ich meiner Tochter, warum wir jetzt in den Keller gehen und dass möglicherweise ein Angriff bevorsteht. Menschen konnten sich nicht entscheiden, fahre ich jetzt den Berg hoch, wo meine Mutter lebt, oder fahre ich runter, wo meine Schwester lebt. Also Familien waren hin und her gerissen und es gab einfach diese große Konfusion, gerade in der Großstadt Honolulu, wo viele Touristen sich aufhalten am wunderschönen Strand von Waikiki, wo nicht nur Hula getanzt wird und gesurft wird, wo man einfach im Sand sitzen kann und diese wunderschöne Gegend genießt, dass Touristen wirklich blindlings durch die Gegend rannten und nicht wussten, was sie machen sollten. Es gab Leute, die bei einem Sportevent mitgemacht haben und dann plötzlich in ein Fitnessstudio gelaufen sind, um Schutz zu suchen. Denn das ist die Ansage bei einem Atomangriff. Also man solle sich nach drinnen begeben und dieses Gebäude nicht mehr verlassen. Die Hawaiianer wissen, falls es wirklich einen Angriff gibt, haben sie ungefähr 20 Minuten, um sich sich in Sicherheit zu bringen. Das ist großzügig geschätzt. Und in dieser Zeit würde dann eben der Bundesstaat diesen Mobilfunkalarm aussenden, die Sirenen aktivieren. Und diese Sirenen wurden am Wochenende nicht aktiviert. Und das ließ einige Leute stutzig werden, die so dachten, Moment mal, warum kriege ich diese Warnung auf mein Handy, aber höre die Sirenen nicht, die in diesem Fall angehen sollen. Und die Ansage ist dann, get inside, stay tuned. Also geht nach drin, bleibt drinnen und achtet auf weitere Durchsagen. Aber diese Durchsagen kamen und kamen nicht. Und ich glaube, das hat noch zusätzlich für Konfusion gesorgt.
Eine Kollegin von der Taz hat geschrieben, in Hawaii hat sich das Gefühl breit gemacht, auf einem potenziellen Atomkriegsschauplatz zu leben, so weit draußen auf dem Pazifik. Was denkst du, hätte die Menschen in Hawaii diese Nachricht auf ihren Handys vor 10 Jahren, sagen wir mal, genauso in Panik versetzt wie heute? Oder hätten sie die Warnung möglicherweise dann eher vielleicht für ein Irrtum oder Scherz gehalten?
Ah, das ist ganz schwer einzuschätzen, weil man muss dazu sagen, dass es diese Warnungen per Handy, erstens gibt es die noch nicht so lange und es gibt die auch nicht so oft. Also hier in Kalifornien bekommen wir die auch. Natürlich, wenn ein Erdbeben möglicherweise ansteht oder eine andere Gefahr droht. Ich lebe seit 5 Jahren hier, ich habe sie einmal gehört. Und das ist so ein Schreckmoment, das ist vielleicht schwer vorstellbar in Deutschland. Also stellt euch vor, ihr liegt im Bett nachts und dann plötzlich leuchtet das Mobiltelefon in einem wirklich unangenehmen Ton und dann steht auf dem Bildschirm die Warnung, in meinem Fall waren es starke Winde, das war vor ein paar Wochen, als es hier die schweren Feuer rund um Los Angeles gegeben hat. Man erschrickt sich wahnsinnig, wenn so eine Warnung aufs Handy kommt, mitten in der Nacht. Und ich glaube, genauso war es am Samstagmorgen. Die Leute saßen beim Frühstück, die Leute waren auf dem Weg zum Strand, zum Surfen. Und dann kommt da plötzlich diese paar Worte, die darauf hinweisen, dass ein Angriff bevorsteht. Und du hast gesagt, die Leute haben das Gefühl, an einem möglichen potenziellen Kriegsschauplatz zu sitzen. Genauso ist es. Und genauso war es eben auch in der Vergangenheit. Hawaii hat diese belastete Geschichte durch den Angriff auf Pearl Harbor und dem folgenden Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg. Und diese Nervosität, die ist eben nicht erst seit dem vergangenen Wochenende da, sondern schon seit etlichen Monaten. Und so richtig zugespitzt hat sich das eigentlich letztes Jahr im August. Da stand die Insel Guam im Mittelpunkt der Spannungen zwischen Washington und Pyongyang. Und Nordkorea hatte damals damit gedroht, Raketen in Richtung Guam abzufeuern. Guam ist kein Bundesstaat, aber amerikanisches Territorium, auch nicht so stark besiedelt wie Hawaii. Da gibt es 160.000 Einwohner. Aber die Nervosität, die war wahnsinnig hoch, damals schon im August. Und das schwappt natürlich auch rüber nach Hawaii, weil Hawaii wäre das nächste Ziel. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt in der Debatte im Moment nach diesem Fehlalarm ist, dass Hawaii sich alleingelassen fühlt von der Regierung. Donald Trump reagierte nicht mal nach dieser Warnung. Donald Trump hat auch noch nicht Hawaii besucht. Das ist so Mode bei ihm, die Bundesstaaten, die nicht für ihn gestimmt haben, auch nicht zu besuchen. Kalifornien kann ein Lied davon singen. Und dass er im Gegensatz dazu Bundesstaaten, die ihn gewählt haben, wie Texas oder Florida, und wenn da was passiert, wie Brände, Überflutungen, Hurricanes, da ist er schnell zur Stelle, auch mit vielen salbenden Worten. Bei anderen Bundesstaaten ist das nicht der Fall. Und das hat Hawaii nun wirklich zu spüren bekommen.
Die Panne von Hawaii erinnert uns daran, dass das Zeitalter der atomaren Bedrohung eben doch nicht ganz vorbei war, auch wenn wir das am liebsten verdrängt hätten. Den US-Präsidenten scheint das, wie du sagst, nicht wirklich aufgescheucht zu haben. Er spielte Florida in Golf, er tweetete zwar allerdings zum Beispiel über Clintons E-Mails. Hat das die Menschen in Hawaii enttäuscht?
Ja, absolut. Wobei ich glaube, dass man da nicht wirklich überrascht war. Denn Hawaii wurde in der Vergangenheit von Jeff Sessions abwertend als diese Insel im Pazifik tituliert. Hawaii hat nicht für Trump gestimmt. Hawaii ist durch und durch demokratisch. Aber die Washington Post schrieb im Nachhinein, Trump hat einerseits die Konfrontation mit Nordkorea verschärft. Er entspannt die Situation ja nicht. Und gleichzeitig sendete er am Samstag mit seinem Verhalten eine Botschaft an alle Hawaiianer: Ihr seid auf euch allein gestellt.
Nicole Markwald, unsere Korrespondentin in Los Angeles, vielen Dank. Mehr als eine halbe Stunde Todesangst hatten viele Menschen auf Hawaii. Eine kleine Beunruhigung beschleicht aber auch uns manchmal. Es ist, als ob sie uns eingeflüstert wird, von Rainer Dachselt.
Sie müssen nicht auf mich achten. Ich bin kaum vorhanden. Eine minimale Beunruhigung, eine vage Befürchtung, gegenstandslos. Fragen Sie mich nicht, wo ich hergekommen bin. Ich weiß es selber nicht. Vielleicht bin ich aus einer Zeit übrig geblieben, als es noch viel mehr Gründe gab, sich zu fürchten. Vielleicht bin ich auch nur der alte kleine Schatten auf der Seele. Das Bewusstsein, dass es nicht für immer so weitergehen kann, dass irgendwann doch einmal Schluss ist. Aber ich möchte Sie gar nicht beunruhigen. Außer ein ganz klein wenig natürlich. Jede minimale Beunruhigung wie ich träumt halt davon, einmal ein Riesenschreck zu werden oder so eine richtig tief sitzende Angst. Nur Sie haben ja gar keinen Grund, sich so zu fürchten, und deswegen können Sie alle meine Versuche, Sie auch nur ein klein wenig zu beunruhigen, getrost über sich ergehen lassen. Sicher, ich profitiere davon, dass alle Menschen erst einmal beunruhigt sind, wenn sie sich vorstellen, sie könnten arm sein, einsam oder krank. Aber wie sollte sich so ein Gefühl lange halten können bei jemandem, der finanziell so gut abgesichert ist wie Sie? Sie spüren nichts weiter als so eine kleine innere Unsicherheit. Geht es mit mir bergab und ich merke es einfach nicht, passiert bald etwas Schlimmes. Ja, ich weiß. Alles lächerlich. War nur ein Versuch. Sehr zu meinem Ärger hat jede auch noch so kleine Beunruhigung bei Ihnen keine Chance. Sie verscheuchen sich schnell, entspannen sich wieder und stellen fest, dass es keinen Grund für mich gab. Alles ist ruhig. Völlig ruhig. Ein bisschen zu ruhig. Finden Sie nicht auch?
Rainer Dachsel. Später in der Sendung meldet sich das bisschen Beunruhigung dann nochmal zurück. Sie hören HR2, der Tag. Panik im Paradies, nur wegen falscher Klicks. Immerhin kam die Warnmeldung aber offenbar flächendeckend an. Denn in den USA ist seit 5 Jahren schon der sogenannte Wireless Security Act in Kraft. Und der sieht vor, dass die Behörden gezielt Menschen in einer bestimmten Region per SMS warnen. Und zwar ohne dabei zum Beispiel auf GPS-Daten zugreifen zu müssen der jeweiligen Smartphones. Es werden stattdessen einfach alle Handys in den Funkzellen der betroffenen Region angeschrieben und mit Warnmeldungen versorgt. In Deutschland wäre das nicht möglich, schon aus Datenschutzgründen nicht. Wir haben hier stattdessen einen Flickenteppich von 20 Anbietern von Warn-Apps. Mit dabei ist zum Beispiel Katwarn.
Die Feuerwehr meldet Großbrand mit Schadstoffwolke. Warnung für Postleitzahl 63456. Öffentliche Plätze verlassen, Fenster und Türen schließen.
So klingt es, wenn Katwarn Alarm schlägt. Wer die Warn-App auf seinem Smartphone installiert hat, bekommt im Ernstfall eine solche Meldung auf den Handybildschirm. Dort ist dann nicht nur die Gefahrenlage beschrieben, also zum Beispiel Großbrand oder Extremwetter, sondern der Benutzer erhält auch gleich Anweisungen, wie er sich verhalten soll. Wer nur über Gefahren in bestimmten Regionen oder Städten benachrichtigt werden will, kann auch das in der App einstellen. Dann kommen zum Beispiel Warnungen für München oder Berlin. Die sogenannte Schutzengel-Funktion erlaubt es außerdem, sich immer für den aktuellen Standort informieren zu lassen. Katwarn lässt sich kostenlos im App Store des jeweiligen Smartphones herunterladen oder kann bei älteren Handys als SMS abonniert werden.
Es ist so einfach, dass es mir auch gelungen ist, diese App auf meinem Handy zu installieren.
Findet selbst Hessens Innenminister Peter Beuth. Seit dem Amoklauf in München vor gut 1,5 Jahren ist nicht nur in Hessen die Zahl der Downloads von Katwarn stark gestiegen. Mittlerweile nutzen den Handyalarm rund 3 Millionen Menschen in Deutschland. Doch Katwarn ist nicht die einzige Katastrophenwarn-App. Nutzer können sich zwischen knapp 20 Alarmsystemen entscheiden. Und das sind nur die gängigsten. Am zweithäufigsten genutzt wird die Warn-App Nina vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Sie funktioniert ähnlich wie Katwarn. Fast täglich wurde im vergangenen Jahr über Nina gewarnt, teilweise auch bundesweit. Zum Beispiel im Fall von angeblich verseuchten Lebensmitteln, sagt die Projektleiterin der App Miriam Haritz.
Konkret ging es vor allen Dingen um Babynahrung und da wurde relativ schnell die Entscheidung getroffen, in Baden-Württemberg im zuständigen Stab beim Einsatzleiter. Wir wollen das jetzt über eine App machen, weil wir an der Stelle vor allen Dingen junge Eltern schnell erreichen können müssen. Das geht am besten über eine Smartphone-App.
Wann eine Meldung über eine Gefahrenlage an Apps wie Nina rausgeht, entscheiden bundesweit 350 Gefahrenabwehrzentren und Leitstellen. Das geht in Sekundenschnelle. Neben den großen Katastrophen berichtet die App BIWAP auch über Schulausfälle, Fahndungen der Polizei und Unfälle. Das private Angebot ist kostenlos, funktioniert aber natürlich nur, wenn Schulen, Ämter und Behörden der BIWAP-App die entsprechenden Infos auch melden. Erfolgreich ist auch die Warnwetter-App des Deutschen Wetterdienstes. Wer sie sich auf dem Smartphone installiert, verpasst kein Unwetter mehr. Auf einer Karte lässt sich durch farbige Markierungen die aktuelle Gefährdungslage für Deutschland ablesen. Und es können auch spezielle Orte und Regionen gespeichert werden, für die dann Unwetterwarnungen als Eilnachricht auf dem Handy landen.
Laura Esslinger. Und wenn die Warn-Apps zu viel zu tun haben, dann gingen die Server in der Vergangenheit auch schon mal in die Knie. Zum Beispiel war das der Fall, als Katwarn beim Amoklauf von München Menschen in ganz Bayern dazu aufrief, die Autobahnen freizumachen für die Polizei. Während Katwarn gleichzeitig an dem Abend bzw. in der Nacht vor heftigen Unwettern im Norden und Westen Deutschlands warnen musste. Das war einfach zu viel. Systeme sind also technisch anfällig, lernen wir daraus. Inwieweit sind sie aber auch manipulierbar? Könnten Hacker zum Beispiel Warnmeldungen erfinden und fälschlich in die Welt setzen? Darüber habe ich gesprochen mit Matthias Ungetüm. Er ist Computerspezialist und Geschäftsführer von Unex.de, einer Sicherheitsfirma. Ich habe ihn gefragt, Sie sind eine Größe in der Hackerszene. Es ist Ihnen zum Beispiel gelungen, die Seiten von Interpol zu knacken, ebenso wie die Webseiten der NSA, des amerikanischen Nachrichtendienstes. Dann wäre es doch verglichen damit eigentlich nur noch ein Klacks, auch beim Katastrophenschutz digital einzusteigen.
Nun, beim Katastrophenschutz muss man natürlich bedenken, dass es da nicht immer den zentralen Punkt gibt, den man angreifen kann. Also das heißt, zum Beispiel Katastrophenwarnungen oder Ähnliches werden aufgrund von vielen Daten, die zusammenfließen, erhoben. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel eine Katastrophenwarnung rausgeben, dass es morgen ein Erdbeben gibt, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich manipuliere alle Messdaten, die von verschiedenen, teils unabhängigen Universitäten kommen. Da würde ich in schneller Zeit nicht weit kommen. Oder ich greife einfach die, ich nenne es mal Funktionäre an, die Leute, die diese Messergebnisse auswerten und dann an die entsprechenden Behörden oder entsprechenden Leute weitergeben.
Also die Datenmasse, die wäre sozusagen zu groß für den ersten Fall und dann würden Sie sich nicht direkt ans Große und Ganze an eine Behörde zum Beispiel dranhängen, sondern dann an eine Person, bestenfalls vielleicht dann an den Systemadministrator. Und was dann? Was, wenn Sie den haben? Wie gehen Sie dann weiter vor?
Wir müssen natürlich sehen, wie nutzen wir die Situation aus. Wenn ich jetzt diese Person als Privatperson angreife und der jetzt zum Beispiel den Facebook-Account stehle, kann ich damit nicht viel erreichen. Ich muss tatsächlich dann auf die Arbeitsaccounts schaffen. Und das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Wie es von dort aus weitergeht, ist eigentlich einfach zu sagen. Das heißt, wir übernehmen einfach die Identität des Opfers und fangen dann an, in seinen Namen falsche Sachen zu schreiben. Wie zum Beispiel, dass es eben doch eine Katastrophe gibt.
Dafür bräuchten Sie aber beispielsweise doch sein Passwort, oder? Kommt man da so einfach ran?
Also Passwörter sind natürlich immer eine relative Sache. Ich sage jetzt mal ganz allgemein, wir müssen es einfach nur schaffen, in seinen Account reinzukommen, ob wir dazu das Passwort haben oder ob wir uns in eine bestehende Verbindung einklinken oder den Netzwerkverkehr anders abfangen und manipulieren, ist dabei erstmal zweitens.
Also Sie müssten erstmal eine Schwachstelle finden, ist das richtig?
Ja, also eine Schwachstelle ist natürlich immer vorausgesetzt. Schon alleine deswegen, um überhaupt erstmal in wichtige Accounts reinzukommen, wie zum Beispiel das interne VPN-Netzwerk der Universität, des Professors, der dann zum Beispiel sagt, hier, wir haben Messergebnisse und diese Messergebnisse sind erschreckend, da muss eine Warnmeldung raus.
Wie lange würde das denn gegebenenfalls dauern, darum zu manipulieren?
Wenn man einmal eine Lücke hat, geht's schnell. Dann kann das innerhalb von Tagen, kann das tatsächlich passieren. Also sagen wir jetzt mal, jemand findet am Freitag eine Lücke, dann schafft er das tatsächlich über das Wochenende, diese Lücke auszunutzen. Das ist durchaus möglich. Das Suchen der Lücke kann allerdings viel länger dauern.
Wenn wir die Geschichte von Hawaii hören, da fragt man sich unwillkürlich, könnte das auch bei uns passieren? Sie sagen, irgendwie kommt man überall rein. Überall gibt es bildlich gesprochen ein Loch in der Wand. Man muss nur lange genug klopfen, um es zu finden. Gäbe es denn umgekehrt Möglichkeiten, zum Beispiel solche Warnsysteme technisch weniger anfällig zu machen und hochzurüsten?
Man könnte jetzt sagen, es ist an sich schon dadurch geschützt, dass viele unabhängige Stationen auf ihre eigene Art Daten erheben. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden nehmen, der eine Entscheidung fällt, den hacken wir und wir lassen den seine Entscheidung einfach mal so fällen, wie wir das wollen, dann dauert das ein paar Tage und alle anderen werden sagen, hier, wir haben andere Messergebnisse, das stimmt nicht. Die andere Sache ist die Leute, die davon betroffen sind. Also jetzt zum Beispiel, wie gesagt, wir nehmen einfach mal das Beispiel vom Professor, der diese Information weiterleiten soll, zumindest erstmal ansagen soll. Da kann man jetzt gar nicht so viel machen, ehrlich gesagt. Da kann man nur die Standardsachen angehen, kann sagen, hier, wir brauchen sichere Passwörter und die Accounts oder beziehungsweise die Arbeitsplätze werden dann auch nur für die Arbeit genutzt und nicht anders. Aber wirklich eine perfekte Lösung, mit der man jetzt ansetzen könnte, um zu sagen, so wird alles besser, gibt es eigentlich momentan gar nicht so richtig.
Das heißt, wir müssen uns dann einfach damit zufrieden geben, dass es immer irgendwo Lücken geben kann.
Naja, wir müssen einfach noch wachsamer sein. Es ist tatsächlich so, wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Account hat und mit diesem Account Entscheidungen fällen kann, dann muss der mit dem Account eben sehr gewissenhaft umgehen. Und wenn man das jetzt, sagen wir mal, 30 Jahre lang macht, dann kann es schon mal passieren, dass man mal einen Tag davon nachlässig ist.
Ist das, was in Hawaii passiert, ist da nicht geradezu eine Einladung an die böswilligen Hacker dieser Welt? Hier könnt ihr angreifen, fake doch mal einen Raketenangriff, dann steht die Welt Kopf und ihr bekommt die ganz große Wirkung.
Na klar, also die Sache ist natürlich die, dass viele Leute, die in ganz anderen hackischen Bereichen bis jetzt aktiv waren, jetzt natürlich sich denken, aha, das ist ja doch sehr leicht passiert, so nach dem Motto, der Nutzer hat den falschen Knopf gedrückt, wie es gesagt wurde. Und dann kommen wir da rein, na klar, das ist auch irgendwo eine Einladung für die Leute, aber der letztendliche Nutzen, also dass daraus tatsächlich jetzt auch Schwachstellen entstehen aus diesem Problemchen, was er weiter hatte, das denke ich nicht.
Für Sie ist das ein Problemchen?
Das wird, denke ich, nicht passieren, dass da wirklich jetzt Schwachstellen daraus entstehen. Vielmehr werden viel mehr Leute darauf aufmerksam und sich denken, ach, ich probiere es auch mal.
Der Computerspezialist Matthias Ungetüm, er hat es immer wieder geschafft, virtuelle Barrieren zu überwinden. Eben haben wir ja die kleine Beunruhigung kennengelernt. Jetzt schleicht sie sich wieder an, aber da geht noch mehr.
Ich bin's wieder, die minimale Beunruhigung. Sie haben mich gekannt, als ich noch so klein war, aber da haben Sie mich natürlich nicht beachtet. Jetzt bin ich schon ein bisschen größer geworden und wenn Sie mich flüchtig wahrnehmen, komme ich Ihnen fast schon wie eine leise Angst vor. Stimmt, aber wovor? Fragen Sie sich. Wenn es darauf eine so einfache Antwort gäbe, wären Sie mich schnell wieder los. Das machen die anderen Ängste ja oft falsch. Wenn es einmal geklappt hat, ihre Opfer mit etwas zu beunruhigen, dann wird das immer wieder genommen. Spinnen, Fahrstühle, Dunkelheit. Die Kolleginnen übersehen dabei eines. Phobien sind zwar spektakulär, aber doch vergleichsweise leicht zu therapieren. Man merkt, wo sie sitzen und kann sie dann wegtrainieren wie Bauchspeck. Mich nicht. Ich bin ganz langsam gewachsen. Und habe mich dabei vielseitig ernährt. Angst, Essen, Seele auf, heißt ein alter Film. Das stimmt, aber ich nehme auch Milz, Herz, Lunge und vor allem Hirn. Ich bin sozusagen Allesfresser. Ich weiß noch nicht mal, wo ich bei Ihnen sitze. Bin ich vielleicht überall? Diffus, wie Sie das nennen? Oder bin ich nicht doch ganz konkret, wenn Sie mit einem Ohr hören? Das Risiko, einer Katastrophe zum Opfer zu fallen, betrifft nur einen unter einer Million Menschen. Und Sie denken, einer unter einer Million? Das bin ja ich. Und es gibt so viele 1 zu 1 Million Risiken. Es gibt Millionen. Wenn es nicht zynisch wäre, würde ich Ihnen jetzt sagen, Sie müssen keine Angst haben. Ich bin ja bei Ihnen.
Rainer Dachselt über ein bisschen Angst. Sie hören HR2 der Tag, Krieg der Knöpfe, was ein Fehlalarm auslösen kann, unser Thema heute Abend. Und da ist Hawaii ja nur ein Beispiel von vielen. 1979 gab es einen besonders drastischen Fall. Da wäre es fast zum Atomkrieg gekommen, und zwar wegen Fehlern des Frühwarnsystems. Auf dem Bildschirm im Kontrollraum von NORAD, der nordamerikanischen Luftabwehr, erschien eine große Anzahl sowjetischer Interkontinental- und U-Boot-Raketen mit Atomsprengköpfen im direkten Anflug auf die USA. Udo Langenohl ruft uns das nochmal ins Gedächtnis.
Es ist später Vormittag am 9. November 1979. Tief im Bauch des Cheyenne, einem Berg in den Rocky Mountains südlich von Colorado Springs in den USA, rumort es gewaltig. Aber es ist kein Erdbeben, das den Berg in Unruhe versetzt, sondern ein Computerfehler, der die Welt an den Rand des Abgrunds bringt. Im Cheyenne Mountain residiert NORAD, das North American Aerospace Defense Command, eine Gemeinschaftseinrichtung der USA und Kanadas. Aufgabe: frühzeitig erkennen, ob ein Angriff mit atomar bestückten Interkontinentalraketen droht und umgehend Gegenmaßnahmen einleiten. An diesem Tag durchläuft ein Simulationsprogramm das mit Computern vollgestopfte Frühwarnsystem in den Höhlengängen des NORAD. Eine Übung wie Tausende zuvor. Doch plötzlich melden die Großbildschirme in der Leitzentrale das Undenkbare. Enemy Attack. Feindlicher Angriff steht in fetten roten Lettern auf den Bildschirmen. Darunter zeichnen feine weiße Linien die Spuren sowjetischer Atomraketen auf den Monitor. Abgefeuert von einem U-Boot im Pazifik. Ziel: Flugplätze der B-52-Bomber des strategischen Luftkommandos der USA. Noch bevor die Militärs, die an diesem Tag bei NORAD Dienst schieben, richtig begreifen, was da gerade passiert, haben parallel arbeitende Computersysteme des NORAD Alarm in den USA und Kanada ausgelöst. Abfangjäger steigen auf. Die mehr als 1000 Interkontinentalraketen auf amerikanischem Territorium werden scharf geschaltet. Die zivile Luftraumüberwachung der USA fordert die Piloten sämtlicher Passagierflugzeuge auf, sich sofort auf die Landung vorzubereiten. Jede Sekunde zählt. Die Reaktionszeit beträgt nur wenige Minuten. US-Präsident Carter hat den Koffer mit den Abschusscodes schon auf dem Schreibtisch. Erst als plötzlich Hunderte, dann Tausende Raketen auf den Monitoren auftauchen, dämmert denen, die unter enormem Zeitdruck über den Gegenschlag entscheiden müssen, dass hier irgendetwas faul ist. Die Computersimulation hatte sich selbstständig gemacht. Alle Sicherungen, die solch einen Fall verhindern sollen, versagten. Bei NORAD erkannte man schließlich, dass das Wirrwarr aus zahlreichen unterschiedlichen Rechnersystemen verschiedenster Hersteller ein Eigenleben entwickelt hatte, dem selbst die findigsten IT-Fachleute der damaligen Zeit nicht mehr beikamen. Die Konsequenz? Es wurde noch mehr Geld in noch mehr Rechnersysteme gesteckt, die sich gegenseitig in immer kürzeren Zeitabständen überwachten. Ähnliches widerfuhr nur 3 Jahre später dem sowjetischen Pendant. Der Kalte Krieg ist auf Tiefkühltemperatur, als die Computersysteme der Sowjets im Herbst 1983 den Abschuss einer ballistischen Rakete in den USA melden. Kurz darauf den zweiten, dann den dritten. Während der wachhabende Offizier mit der Entscheidung ringt, den Gegenschlag auszulösen, ist der greise Präsident Andropow bereits informiert. Die atomare Streitmacht der Sowjets unter Vollalarm. Auch hier haben parallel zu den Frühwarnsystemen laufende Computereinrichtungen eine Kettenreaktion ausgelöst. Noch bevor der Kommandant in der Leitstelle entscheiden kann, ist das, was da passiert, falsch oder richtig. Binnen weniger Minuten musste der Mann darüber entscheiden, den Systemen oder seinem Verstand zu vertrauen. Er entschied sich für die zweite Variante. Gut so, sonst würden Sie heute nicht HR2, der Tag, hören können.
Ein Fehlalarm durch einen Computerirrtum. Udo Langenohl hat uns zu Beginn das Beispiel von NORAD gegeben. Damals dauerte es 20 Minuten, bis alle Atombomber-Triebwerke wieder abgestellt und alle Raketenmannschaften wieder zurückbeordert wurden. 20 Minuten, von denen es später hieß, sie hätten die Welt an den Rand eines Atomkriegs gerückt. So schrieb das damals die sowjetische Nachrichtenagentur TASS. Wäre ein Atomkrieg aus Versehen also vielleicht doch möglich? Schon in den 60er Jahren schrieb der amerikanische Kriegstheoretiker Herman Kahn, im Grunde fürchteten wir einen Zufallskrieg weit mehr als einen vorsätzlichen Krieg. Und selbst der Papst hat heute zur aktuellen Situation gesagt, ein Zwischenfall reiche aus, um einen atomaren Angriff hervorzurufen. Florian Roth lehrt und forscht an der ETH in Zürich am Center for Security Studies und beschäftigt sich da unter anderem mit Krisenkommunikation. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pirot.
Herr Roth, die Welt ist aufgeschreckt. Es geht jetzt aber nicht um Alarmismus, sondern einfach mal angenommen, das wäre nicht auf Hawaii geschehen, sondern bei uns. Welche Kette wäre da in Gang gekommen?
Also das Bevölkerungsschutzsystem in Deutschland ist sehr föderal aufgebaut, wie bei uns dann die meisten politischen Strukturen. Das bedeutet, dass eigentlich im Normalfall, also bei Naturkatastrophen ähnlichen, die so eine Warnung oder Alarmierung von einem Bundesland ausgeht und die dann über diese zentralen Systeme, also sei es über Radios oder Apps verbreitet werden. Der militärische Angriff, um den es hier geht, ist ja dann quasi ein Sonderfall. Da würden dann die Bundesbehörden direkt alarmieren.
Also vieles ist dezentral organisiert, aber ein flächendeckendes System, das alle gleichzeitig und auch verlässlich warnt, das gibt es nicht. Brauchen wir das?
Ich denke, in zahlreichen Szenarien kann es durchaus sinnvoll sein, wenn alle Teile der Bevölkerung wirklich schnell informiert werden. Denken Sie an Fukushima oder Tschernobyl, solche großen Katastrophen. Da ist natürlich essentiell, dass die Menschen schnell informiert werden. Aber auch bei kleineren, sag ich mal, Bränden in einem chemieverarbeitenden Industrie direkt um die Ecke ist natürlich ganz wichtig, dass die Menschen in der Nähe schnell alarmiert werden, dass sie die Fenster zumachen, dass sie die Klimaanlagen ausstellen und so weiter.
Es gibt aber Kritiker, die sagen, solche Warn-Apps, die verunsichern eher, als dass sie Sicherheit schaffen. Welchen Nutzen hat das Ganze also?
Ich denke, es macht prinzipiell für jeden Bürger Sinn, dass ich mich mit meiner eigenen Sicherheit und der meiner Familie auseinandersetze. Da ist erstmal nichts Verwerfliches dran und das hat auch nichts mit Panikmache zu tun. Wichtig ist natürlich, dass einfach die Kommunikation zwischen Behörden und Bürger auf Augenhöhe stattfindet, dass man die Bürger ernst nimmt, welche Informationen brauchen sie, welche wünschen sie. Da hat man viel zu lang so ein bisschen, sag ich mal, nach dem Prinzipverfahren, man informiert die Bürger nur, wenn es unbedingt sein muss. Und eben zum Beispiel jetzt auch bei Tschernobyl oder Fukushima hat man es ja mit der Wahrheit auch nicht immer allzu ernst genommen. Und da gibt es natürlich ein gewisses Misstrauen bei manchen Bürgern. Und wichtig ist da einfach Vertrauen aufzubauen, langfristig. Und dann kann man auch gut mit den Bürgern über diese Themen sprechen.
Es gibt aber auch Beispiele, dass Menschen Behörden nicht mehr trauen, weil die vermeintlich zu langsam und zu beschäftigt sind in einer Gefahrenlage. Stattdessen gehen diese Nutzer dann lieber direkt zu Facebook oder Twitter, wo dann aber jede Menge Gerüchte im Umlauf sind. Erinnern wir uns zum Beispiel an den Amoklauf von München, wo in den sozialen Medien verbreitet wurde, dass womöglich mehrere Attentäter noch immer irgendwo in der Stadt unterwegs sind und angeblich irgendwo gesichtet wurden. Kann man solche Gerüchteküchen von offizieller Seite aus unterbinden?
Ja, also man kann dem sehr gut entgegenwirken, auch wenn man den nie hundertprozentig einschränken kann. Aber es ist durchaus möglich, wenn die Behörden sich auf die heutigen Kommunikationskanäle einlassen und die proaktiv nutzen, dass sie dann dem auch sehr gut entgegenwirken können, zumal Behörden durchaus ein hohes Vertrauen als Informationsquellen bei den allermeisten Bürgern nutzen. Was nicht geht, ist einfach sich zurückzuziehen, sag ich mal, auf die kalte Krieg-Logik zu sagen, ja, wir informieren vielleicht nur noch über Radio oder gar Sirenen, weil dort ist quasi das Risiko einer Manipulation oder eines Fehlalarms geringer. Wir können nicht in die 80er Jahre zurück, sondern die Behörden müssen die Kanäle nutzen, die die Bürger auch heutzutage jeden Tag gewohnt sind zu nutzen und müssen da schnell, ehrlich und einfach auch bürgerorientiert kommunizieren.
Wobei die Sirenen, wenn Sie die ansprechen, die sind ja in großer Zahl abgebaut worden.
Genau. Man muss auch
fehlen
aus heutiger
uns?
Sicht... Sie können durchaus in einzelnen Situationen, eben ich habe vorhin über diese Chemie, über einen Chemieunfall gesprochen, wo es sehr wichtig ist, dass einfach wenn sowas nachts passiert, dass die Anwohner schnell erstmal darauf hingewiesen werden, dass überhaupt was passiert. Man spricht da von einer sogenannten Weckfunktion für die Bevölkerung in der Nähe. Da kann Sirenen durchaus Sinn machen. Es gibt aber auch zahlreiche Untersuchungen, die gezeigt haben, dass die allermeisten Bürger nicht wissen, was beim Sirenenalarm zu tun ist. Also wenn man einen Sirenenalarm hat, dann muss man den auch regelmäßig trainieren, muss immer wieder vermitteln, was zu tun ist. Dann kann es schon Sinn machen. In der Schweiz beispielsweise wurde das Sirenensystem jetzt erst wieder aktualisiert und modernisiert. Aber ein Allheilmittel ist es auch nicht. Es ist immer eine Kombination von unterschiedlichen Kommunikationswegen und Strategien, um möglichst viele Bürger zu erreichen, die da notwendig ist.
Florian Roth von der ETH in Zürich. Er lehrt und forscht am Center for Security. Vielen Dank. Das bisschen Angst von vorhin lässt sich noch steigern. Wieder pirscht sich Rainer Dachselt an uns heran.
Erinnern Sie sich noch an mich? Richtig. Diese minimale Beunruhigung, die sich beinahe unbemerkt zu einer leisen Angst ausgewachsen hat. Und jetzt bin ich so groß, dass Sie wirklich Angst vor mir haben. Angst vor der Angst. Das ist eine unangenehme Zwickmühle für Sie. Sie schlottern. Und Sie fragen sich, wie konnte das einem aufgeklärten, intelligenten Menschen wie mir passieren? Und ich sage Ihnen, ich habe sie mir ganz bewusst ausgesucht. Nur intelligente Menschen haben zum Beispiel genug Fantasie, um sich aus statistisch nicht messbaren Gefahren eine imposante Gesamtbedrohung zusammenzufabulieren. Wenn Sie gestern lesen, dass in Istanbul ein Mann von einem Blumentopf getroffen wurde und heute, dass das Gleiche in Wien passiert ist, denken Sie nicht, so ein dummer Zufall, sondern, oh Gott, die Einschläge kommen näher. Und dann behalten Sie als kommunikativer Mensch das nicht etwa für sich, sondern rufen gleich mal beim Fernsehen an oder schreiben einen Leserbrief oder ins Internet. Sind wir in Deutschland ausreichend auf fallende Blumentöpfe vorbereitet? Oder bei uns im Park schlagen die Bäume aus, aber die Lügenpresse verheimlicht es. Ja, ja. Jede kleine Beunruhigung möchte irgendwann mal eine ganz große werden und am allerliebsten eine Massenpanik. Und dazu brauche ich Menschen wie Sie, die mich nähren und groß machen und mich dann weitergeben. Vielen Dank dafür. Ich werde mich jetzt ausbreiten. Ich gehe. Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Ich werde wiederkommen.
Rainer Dachselt und ein wenig Panik. Schauen wir nochmal zurück auf das Jahr 1979 und den Fehlalarm bei NORAD, der amerikanischen Luftabwehrzentrale. Über diese Panne schrieb damals die Moskauer Pravda: ein Spiel mit dem Feuer, geboren aus atomarem Verfolgungswahn. Nun sei es mal dahingestellt, dass die sowjetische Seite diesem Wahn ja auch verfallen war, aber die Grundkonstellation, die erinnert doch stark an heute, wenn auch mit anderen Akteuren. Da ist Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Der sagte neulich in seiner Neujahrsansprache, die gesamten Vereinigten Staaten liegen in Reichweite unserer Nuklearwaffen und auf meinem Schreibtisch steht immer ein Atomknopf. Das ist keine Drohung, sondern Realität. Und da musste ein Donald Trump natürlich sofort noch einen obendrauf setzen und twitterte zurück: ich habe auch einen atomaren Knopf, aber er ist viel größer und mächtiger und mein Knopf funktioniert. Wobei Trump damit etwas prahlt, was er eigentlich gar nicht hat.
Während der Fehlalarm auf Hawaii die Menschen in Panik versetzte, spielte US-Präsident Donald Trump auf seinem Anwesen in Florida Golf. Zum Glück, meinten manche Kommentatoren in den US-Medien, sonst hätte er möglicherweise Fox News geschaut und voreilig den roten Atomknopf für einen Vergeltungsschlag gedrückt. Die beruhigende Nachricht, selbst wenn Trump nicht Golf gespielt, sondern im Oval Office Fox News geschaut hätte, den einzigen roten Knopf, den er auf seinem Schreibtisch hätte drücken können, ist ein Knopf, mit dem er beim Butler des Weißen Hauses Getränke bestellt. Auch wenn Trump selbst Anfang des Jahres twitterte, er habe einen viel größeren und mächtigeren Atomknopf als Nordkoreas Diktator, in Wirklichkeit gibt es gar keinen Atomknopf, sondern einen Koffer und eine Karte. Der Atomkoffer, eine dicke Ledertasche, die wegen ihrer ovalen Form Football genannt wird, befindet sich immer in der Nähe des Präsidenten. Auch wenn er außerhalb des Weißen Hauses unterwegs ist, folgt ihm stets ein Elitesoldat als Kofferträger. Pete Metzger war für Ronald Reagan einer von 5 Atomkofferträgern, die sich rund um die Uhr abwechselten. Ein verantwortungsvoller und stressiger Job, so Metzger.
Die Zeit ist so kurz zwischen Alarm und Reaktion, man muss jeden Moment vorbereitet sein. Deswegen war einer von uns immer ganz nah beim Präsidenten.
Mit dem rund 20 Kilo schweren Koffer hat der US-Präsident die Macht über 7000 Atomsprengköpfe. Doch anders als viele glauben, enthält auch der Koffer keinen Knopf oder Schalter, sondern ein Schwarzbuch mit möglichen Angriffszielen, eine Liste mit atombombensicheren Bunkern in den USA und eine Anleitung für das nationale Warnsystem. Im Ernstfall jedoch am wichtigsten ist eine 7x12 cm große Karte im Koffer. Sie enthält den Identifizierungscode des Präsidenten. Und dieser Code funktioniert nur mit einem Gegenstück, das der Präsident stets bei sich tragen muss, eine laminierte Karte, die Biscuit, also Keks, genannt wird. Hätte Trump während des Falschalarms auf Hawaii also nicht Golf gespielt, sondern Fox News geschaut und hätte er sofort einen Vergeltungsschlag befehlen wollen, dann hätte Trump keinen roten Knopf drücken müssen, sondern Koffer und Nuklearcode parat haben. Und er müsste erst einmal seinen Befehl dem Verteidigungsminister und dem Generalstabschef durchgeben. Könnten die Trumps Befehl notfalls ignorieren? Darum ging es kürzlich in einer Anhörung im Senat. Der demokratische Senator Chris Murphy sprach offen aus, was ihn besorgt.
Wir sind besorgt, dass der US-Präsident psychisch so labil ist, seine Entscheidungsprozesse so abenteuerlich sind, dass er einen Atomangriff befehlen könnte, der nicht dem nationalen Sicherheitsinteresse Amerikas entspricht.
Unbestritten ist, wenn Amerika angegriffen wird, muss der Präsident unter großem Zeitdruck allein entscheiden können. Sollte sich der Verteidigungsminister dennoch weigern, könnte Trump ihn sofort entlassen und den stellvertretenden Verteidigungsminister anweisen. Was aber, wenn Trump einen Erstschlag befiehlt? Für dieses Szenario wollen mehrere Senatoren ein Mitspracherecht, zumindest führender Kongresspolitiker, verankern. Ein eher aussichtsloses Unterfangen, denn während des Kalten Krieges wurde bewusst festgelegt, dass ein Präsident ohne lange Abstimmungsprozesse entscheidungsfähig sein muss. Und nach den Erfahrungen der Kuba-Krise wurde dafür gesorgt, dass alleine der Präsident als politisch Verantwortlicher entscheidet und nicht etwa angriffslustige Militärs. An einen psychisch instabilen Präsidenten dachte damals niemand. Einen illegalen Befehl des Präsidenten müsse das Militär dennoch nicht blind befolgen, betonte kürzlich der für Amerikas Nuklearwaffen zuständige Vier-Sterne-General John Hyten.
Ich berate den Präsidenten, er befiehlt. Und wenn dies illegal ist, werde ich ihm das sagen. Und er wird fragen, was wäre denn legal? Und dann werden wir Optionen für angemessene Reaktionen beraten. So funktioniert das.
Aus Washington, Martin Ganselmeier. Donald Trump darf als einziger entscheiden über den Einsatz des tödlichsten Vernichtungsarsenals der Welt. Und er ist da komplett unabhängig, nicht angewiesen auf Berater, Minister oder den Kongress. Giorgio Franceschini ist Referent für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Perot.
Herr Franceschini, ist das zu verantworten, dass der US-Präsident in einem solchen Fall ganz alleine entscheiden darf?
Es ist eine sehr unglückliche Situation, die wir haben, weil wir haben einerseits einen Präsidenten, der zu impulsiven und auch erratischen Entscheidungen neigt. Aber das Hauptproblem ist eher, dass die amerikanischen Kernwaffen eine zu kurze Entscheidungszeit und zu hohe Einsatzbereitschaft haben und dementsprechend die Zeiten zu kurz sind, um eine gute Entscheidung zu treffen.
Von welchen Entscheidungszeiten sprechen wir da?
Das sind Minuten. Im Wesentlichen geht es darum, dass wenn ein amerikanisches Frühwarnsystem den Angriff von feindlichen Nuklearraketen meldet, muss der Präsident binnen Minuten entscheiden, ob er den Gegenschlag auslösen will. Denn die Flugzeiten, die interkontinentalen Flugzeiten sind 20 bis 30 Minuten, aber bis die entsprechenden Frühwarnsysteme anschlagen, dauert es einige Minuten. Das heißt, ein Präsident muss unter Stress mit unvollständigen Informationen eine dramatische Entscheidung treffen, die über Leben und Tod von tausenden Menschen entscheidet. Und das ist nicht sehr glücklich.
Andererseits soll es ja offenbar um ein Überrumpelungsszenario gehen. Das würde dann ja nicht mehr funktionieren, wenn man erstmal eine Stunde wartet.
Das Überrumpelungsszenario ist in der Tat eine Situation, die es nur in einer Konstellation gibt, nämlich einem Schlagabtausch zwischen Russland und den USA, denn beide Seiten verfügen über sehr viele Kernwaffen. Und da sind jetzt wirklich Moskau und Washington gefragt, aufeinander zuzugehen und sich fragen, ob sie wirklich noch heute in Friedenszeiten so viele Nuklearsysteme in Alarmbereitschaft haben, in Einsatzbereitschaft oder ob man nicht die entsprechenden Vorwarnzeiten erhöht. Das heißt nicht, dass die Länder abrüsten müssen, aber es würde einfach heißen, dass sie die Raketen nicht permanent abschussbereit halten. Und schon das würde einiges zur Deeskalation und zur Risikominderung beitragen.
Nun ist die Geschichte des Kalten Kriegs voller Vorfälle, in denen Missverständnisse, Unwissen oder Fehleinschätzungen ganz knapp fast zum Atomkrieg geführt hätten. Wie knapp war das diesmal?
Diesmal war es vielleicht nicht ganz so knapp, denn die Warnung kam ja von der zivilen Katastrophenschutzbehörde. Das heißt, da ist erstmal das Militär nicht gefragt. Aber wenn eine entsprechende Warnung oder ein entsprechender Fehlalarm vom militärischen Frühwarnsystem gekommen wäre, dann hätten alle Alarmglocken geläutet und dann hätte der amerikanische Präsident eine Entscheidung treffen müssen. Und diese hätte dramatisch sein können. Wenn es geheißen hätte, wenn das militärische Frühwarnsystem sagt, wir werden gerade aus Nordkorea angegriffen, wir haben Raketen detektiert, dann muss der Präsident sagen, entweder ich warte den Angriff ab, weil ich davon ausgehe, dass die Zerstörung nicht so groß ist, dass ich keinen Gegenschlag mehr machen kann, oder er ordnet noch bevor die Raketen eintreffen den Gegenschlag an. Hochdramatisch.
Etliche Amerikaner werfen Trump vor, dieses Panikklima auf Hawaii überhaupt erst möglich gemacht zu haben, durch seine latenten Aggressionen. Die Schauspielerin Jamie Lee Curtis zum Beispiel schreibt, für die Raketenangst sind Sie verantwortlich, Herr Trump. Für die echte Angst, die Mütter und Väter und Kinder hatten, sind Sie verantwortlich. Teilen Sie diese Einschätzung?
Nur zum Teil. Man muss sagen, Trump hat das Seine dazu getan, dass die Situation mit Nordkorea so eskaliert ist, wie sie eskaliert ist. Er hat verbal sich natürlich unglücklich ausgedrückt, das kennt man alles. Aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, sind die Amerikaner auch davor erschrocken, dass die Nordkoreaner, die sie jahrelang unterschätzt haben, plötzlich die Fähigkeit haben, die USA nuklear anzugreifen. Bis vor einem Jahr sind die Nordkoreaner mit ihren Raketentests weitgehend gescheitert. Sie haben Mittelstreckenraketen getestet und die Tests waren nicht besonders berauschend. Und die Amerikaner dachten, Nordkorea wird keine Gefahr für uns. Plötzlich, seit einem halben Jahr, gelingen den Nordkoreanern Interkontinentaltests. Und deshalb zittern jetzt die Amerikaner, weil sie sagen, wir sind jetzt in Reichweite nordkoreanischer Raketen und wir hatten es ihnen nicht zugetraut. Und das macht die Angst der Amerikaner aus.
Es gab ja 7 Jahrzehnte lang ein Gleichgewicht des Schreckens. Funktioniert das noch? Funktionierte es je?
Das ist eine gute Frage, ob es jemals funktioniert hat. Es gab ähnliche Unfälle oder ähnliche Fehlwahrnehmungen auch im Kalten Krieg. Aber es gab im Kalten Krieg keine Smartphones und kein Twitter. Das heißt, viel haben wir nicht mitgekriegt von den Dingen, die passiert sind. Die Art und Weise, insbesondere wie die Sowjetunion und die Amerikaner sich nuklear gegenüberstanden, war und ist heute noch eine Hochrisikopolitik.
Giorgio Franceschini, Referent für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Vielen Dank. Das weltpolitische Klima ist also aufgeheizt. Der Regisseur Stanley Kubrick hat Mitte der 60er, kurz nach der Kuba-Krise, eine ähnlich aufgeladene Stimmung registriert und in eine bitterböse Groteske verwandelt, in Dr. Seltsam oder, wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Ein General, der am Präsidenten vorbei und auf eigene Faust den Atomangriff auslöst, scheinbar alternativlos.
Ich verstehe eins dabei nicht, Alexei. Droht der Premier damit, dieses Weltuntergangsding loszulassen, wenn wir die Flugzeuge nicht aufhalten können?
Nein, Sir, das würde kein vernünftiger Mensch tun. Die Weltvernichtungsmaschine ist so konstruiert, dass sie automatisch detoniert.
Aber Sie können doch diese Explosion verhindern.
Nein, schon beim geringsten Versuch, sie zu entschärfen, würde automatisch die Explosion erfolgen.
Aber Alexei, das ist doch absoluter Wahnsinn. Wozu solltet ihr so eine Maschine konstruieren?
Es waren selbstverständlich verschiedene Genossen dagegen, aber diverse Ausgaben wuchsen uns langsam über den Kopf. Das Rüstungswetterrennen, das Weltraumwetterrennen und das Friedenswetterrennen.
So verrückt sind dann die Erklärungen. Das war HR2 der Tag, Krieg der Knöpfe, was ein Fehlalarm auslösen kann. Wenn Sie diese Sendung verpasst oder zu spät eingeschaltet haben, Sie können uns auch nachhören in HR Info, immer unter der Woche von 22 bis 23 Uhr oder jederzeit als Podcast oder mit der ARD Audio App. Die können Sie kostenlos auf Ihr Smartphone herunterladen. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.